So, ohne Wasser geht heute nichts. Also auch wenn es der Udo jetzt nicht hören kann, ich bedanke mich erst vorab schon mal bei den Schwarzen Rissen für die Einladung und für die Möglichkeit, hier ein bisschen was vortragen zu können aus meiner dicken Schwarte, aus der ich nicht lesen werde. Das wäre dann des Bösen ein bisschen zu viel. Noch dazu bei diesem Wetter. Ich habe wichtige Thesen des Buches, wichtige Inhalte des Buches in Thesen gefasst, die ich vortragen will. Kann man da hinten auch einigermaßen hören? Okay, sonst hektisch mal mit den Armen wedeln. Und zwar, meine erste These lautet: Der Zusammenbruch des Sozialismus in der DDR und die Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands haben die radikale Linke politisch entscheidend geschwächt, persönlich dezimiert, personell dezimiert und strategisch desorientiert. Entschuldigung, brauche doch meine Brille. Ohne geht es nicht. Die Wende in der DDR ist aufgrund von Fehlentwicklungen, der Stagnationsperiode und einer sukzessiven Verbürgerlichung der Gesellschaft folgerichtig und notwendig gewesen. Mit dem Mauerfall kam allerdings machtpolitisch auch die letzte Chance abhanden, den Sozialismus zu reformieren und zukunftsträchtig zu machen. Am 9. November 1989 siegte somit die Konterrevolution. Das Datum gehört zu den schwärzesten Tagen in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die SED, die von diesen Ereignissen förmlich überrollt worden ist, wurde ab dem Winter 1989-90 unter der Führung von Gregor Gysi und Hans Modrow von einer innerlich maroden kommunistischen Partei in die sozialdemokratische PDS transformiert. Zwar gab es und gibt es auch bis heute weiterhin Antikapitalisten in der Partei, die sich innerverbandlich organisieren. Doch im Ganzen hat sich die PDS von Anbeginn von der radikalen Linken distanziert. Auch ihre Befürwortung der deutschen Einheit belegt das. Der Kampf gegen die sogenannte Wiedervereinigung wurde im Osten von der Vereinigten Linken, die der Bürgerbewegung entstammte, sowie von kleinen marxistischen Vereinigungen geführt. Trotz einiger starker Mobilisierung blieben diese Kräfte völlig erfolglos. Bei den sogenannten freien Wahlen zur Volkskammer am 18. März 1990 gelangte das CDU-geführte Bündnis Allianz für Deutschland an die Macht und nutzte diese zur restlosen Wiederherstellung kapitalistischer Verhältnisse. Zugleich beschleunigten diese Entwicklungen die Krisenerscheinung der Westlinken. Die DKP verlor binnen weniger Jahre fast drei Viertel ihrer Mitglieder und ging wegen der nun ausfallenden Geldtransfers aus der DDR eines Teils ihrer Infrastruktur verlustig. Die SEW in West-Berlin löste sich 1991 auf. Auch die K-Gruppen blieben nicht verschont. Sie verschwanden nach und nach von der Bildfläche, zum Beispiel der Kommunistische Bund, die Marxistische Gruppe sowie die Vereinigte Sozialistische Partei. Allerdings hinterließen diese Organisationen sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, die den Kampf im neuen Jahrzehnt fortführten, als auch Publikationen. Dazu zählen Analyse und Kritik, der ehemalige Arbeiterkampf vom KB, der Gegenstandpunkt aus der Erbmasse der Marxistischen Gruppe und die Sozialistische Zeitung von der früheren VSP. Als halbwegs stabil erwies sich indes die maoistische MLPD, die den Untergang des Realsozialismus übrigens als einzige linksradikale Gruppierung begrüßt hatte. Im trotzkistischen Lager, mit seinem besonderen Hang zum Zirkelwesen, zu Spaltungen und Abermalienfusion, bildeten sich wiederum neue Organisationen, die Sozialistische Alternative Voran, SAV, und Linksruck. Beide Verbände verfolgten, wenngleich unterschiedlich stark, eine entristische Strategie, nämlich das untergründige Wirken in mitgliederstarken Organisationen in dem Bestreben, diese für die eigenen Ziele zu beeinflussen. Mit Vorliebe agierte man bei den Jusos, später in der Antiglobalisierungsbewegung oder in der Linkspartei. Einen schleichenden Bedeutungsverlust hatte auch die anarchistische Szene hinzunehmen. Allerdings überlebten mehrere Periodika, um die herum sich das anarchistische Spektrum sortiert, zum Beispiel der Schwarze Faden, die Wildcat und die Graswurzelrevolution. Besonders lebendig blieb der Anarchismus in Gestalt der syndikalistischen Freien Arbeiterinnenunion FAU. Sie besaß zwar nur wenige hundert Mitglieder, bemühte sich aber um eine klassenkämpferische gewerkschaftliche Organisierung von Lohnabhängigen, vor allem von Prekärbeschäftigten. Und blieb auch ein Aktivposten der radikalen Linken. Ihre Zeitung Direkte Aktion erreichte mehrere tausend Leser. Auch die Tage der Stadtguerilla waren nun gezählt. Die RAF erklärte 1992, Attentate auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat einzustellen, verübte 1993 einen letzten großen Anschlag, nämlich die Sprengung des Hochsicherheitsgefängnisses in Weiterstadt, und löste sich im März 1998 auf. Die revolutionären Zellen sowie die Frauengruppe Rote Zora zerfielen in den frühen 90er Jahren. Die Geschichte dieser Verbände blieb aber ein öffentliches Thema, teils wegen der juristischen Verfolgung ihrer früheren Mitglieder, teils wegen der geschichtspolitischen Debatten, in denen die Kämpfe von der Vergangenheit von den bürgerlichen Medien zu einer Geschichte unpolitischer Morde und Gewalttaten umgelogen worden ist. In einem krisenhaften Zustand, der aus jahrelanger Erfolglosigkeit herrührte, befanden sich auch die Autonomen, die den Epochenbruch von 1989-90 dennoch als einzige mobilisierungsfähige Fraktion der radikalen Linken überlebten. Zum einen konnten sie sich nicht auflösen, denn sie waren ja nicht als Partei organisiert. Zum anderen entstand nun auch im Osten eine autonome Szene, die vor allem durch das zwischenzeitliche Revival der Hausbesetzerbewegung beflügelt worden wurde. Dort erblickten speziell junge Leute, die vom Realsozialismus enttäuscht waren, aber auch den Kapitalismus nicht wollten, in den Autonomen eine Alternative. Der schlichten Ausdehnung des westdeutschen Systems auf den Osten entsprach, dass auch im linken Lager keine neue Formation entstand. Schon im Frühjahr 1989 hatten sich im Westen Vertreter verschiedener linker Organisationen und Zeitungsredaktionen zum Bündnis Radikale Linke zusammengeschlossen, das allerdings noch im Prozess der Selbstfindung war, als die Mauer fiel. Fortan agierte es als wichtigste westdeutsche Kraft im Kampf gegen die Annexion der DDR, zerfiel aber, sobald dieser Kampf erfolglos beendet war. Vor dem Hintergrund des Zweiten Golfkriegs 1991 scheiterte es durch interne Spaltung, der eine konträre Bewertung dieses Krieges zugrunde lag. Die antikapitalistischen Kräfte schmolzen also 1989-90 faktisch auf einen harten Kern zusammen, der sich weigerte, in das Heer der Renegaten einzutreten und der linken Vergangenheit abzuschwören. Zugleich säuberte das westdeutsche Establishment die marxistische Intelligenz von den Hochschulen der ehemaligen DDR. Die Wendejahre waren also eine Zeit des Aderlasses. Die Linke verschwand zwar nicht, wie es damals hieß, aber sie ging sozusagen am Stock. Meine zweite These lautet: Die in den 90er Jahren dominierende antideutsche Orientierung der radikalen Linken war nachvollziehbar, hat ihr aber politisch eher geschadet. Ein Teil der radikalen Linken interpretierte die Annexion der DDR durch die BRD nicht bloß als Reanimierung des Kapitalismus zwischen Elbe und Oder, sondern auch als Wiederauferstehung der Weltmacht Deutschland. Sie besaß jetzt nämlich erstmals seit 1945 wieder die vollständige, auch militärische Souveränität und avancierte sogar zur stärksten europäischen Hegemonialmacht. Die Deutschen, hieß es, hatten den Zweiten Weltkrieg nachträglich also doch noch gewonnen. Der Aufstieg Deutschlands bewirke einen enormen Rechtstrend im Inneren, sowie eine Gefährdung der europäischen Nachbarn in der Außenpolitik. Zeitweise sprach man sogar von einem drohenden Vierten Reich. Nie wieder Deutschland mauserte sich jetzt zur beliebtesten Demo-Parole. Manches schien diese Sichtweise zu untermauern. So gab Deutschland in Europa eindeutig den Ton an und war in unterschiedlich starkem Maße an der Zerschlagung multiethischer Staaten in Osteuropa beteiligt, die ja schon zur Agenda der faschistischen Außenpolitik gehört hatte. Zudem erschien die Welle rassistischer Pogrome und Gewalttaten, die das Klima der frühen 90er prägte, als Beleg der antideutschen These vom nationalen Konsens, der die Deutschen in Sachen Rassismus eine. Linke Kritiker bemängelten indes, dass Deutschland keinen Alleingang anstrebe, sondern die Strategie der europäischen Integration verfolge, seine Hegemonie also als Teil eines Machtblockes, nämlich der EG und späteren EU, ausübe. Und sie monierten eine mangelnde Differenzierung bei der Betrachtung der eigenen Bevölkerung. Man könne die Deutschen nicht einfach zu einem Heer teils aktiver Vollstrecker, teils indifferenter Mitläufer mithin zu einem volksgemeinschaftlich formierten Feind erklären. Man verwische dabei die Unterschiede zwischen stramm rechten und gemäßigt linken Kreisen und verbaue sich mögliche Bündnisse. Peter Hacks, der Dramatiker, brachte diese Kritik in einer Auseinandersetzung mit dem Konkret-Herausgeber Hermann L. Gremlitzer, eine der Galionsfiguren der Antideutschen, so auf den Punkt. Ich zitiere: Es ist politisch nicht geschickt, in Deutschland als Deutschenhasser aufzutreten. Viele Leser stört, wenn man sie wissen lässt, dass man sie hasst. Es ist nicht wirklich offensiv. Die Debatten über Sinn und Unsinn der antideutschen Linie prägten das gesamte Jahrzehnt, machten sich bei jeder Demo-Vorbereitung, bei jeder Diskussion um Aufrufe und Flugblätter bemerkbar. Aber sie führten lange zu keinem Ergebnis. Straighte antideutsche Positionen wurden dabei im Grunde nur von einer Minderheit verfochten, die ihre medialen Hochburgen in Konkret, in der Bahamas und zeitweise in der jungen Welt besaß, nach deren Spaltung dann 1997 in der Jungle World. Trotzdem muss man, was die 1990er Jahre anbelangt, von einem antideutschen Jahrzehnt sprechen, aber ebenso unterstreichen, als radikale Opposition zum neu erstarkten deutschen Imperialismus war die antideutsche Linke auch eine antiimperialistische Bewegung. Das unterscheidet sie von ihren heutigen Erben. Doch dazu später. Ein besonderes Kennzeichen dieser antideutschen Ära war die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus allgemein sowie antisemitischen Tendenzen in der Linken, auch und nicht zuletzt mit Blick auf den Nahostkonflikt. Diese Debatte war einerseits heilsam, weil sie half, die Sensibilität und das Bewusstsein bei der Beurteilung aktueller Entwicklungen zu schärfen, vor allem hinsichtlich Israels, dessen Geschichte nicht ohne den historischen Vorlauf, den Holocaust, gedacht werden kann. Die Verunglimpfung dieses Staates als künstliches Gebilde und die Herstellung bedenklicher Analogien zur NS-Geschichte, Stichworte sind Vernichtungspolitik, Endlösung der Palästinenserfrage etc., wurden dabei einer sachlichen Kritik unterzogen. Allerdings kam es auch immer wieder zu missbräuchlichen Übertreibungen. So wurde der Antisemitismus-Vorwurf bisweilen inflationär erhoben und auch als Totschlagargument gegen Kontrahenten in innerlinken Debatten angewendet. Ebenso kam es vor, dass der Befund einer angeblich rundum antisemitischen Linken als moralisch erstklassige Begründung genutzt wurde, sich aus dieser zu verabschieden und dem Klassengegner an die Brust zu werfen. Dennoch sind solche Instrumentalisierungen nur als unschöne Nebeneffekte einer sonst notwendigen Debatte zu betrachten. These 3 lautet: In den 90er Jahren hat die radikale Linke im Rahmen ihrer bescheidenen Möglichkeiten bravouröse Kämpfe ausgefochten und ist im zähen Ring um strategische Orientierung auch politisch gereift. Der inhaltliche Schwerpunkt linker Aktivitäten war der Antifaschismus und das aus naheliegenden Gründen. Der braune Terror hatte schon bis 1993 knapp 70 Menschen das Leben gekostet. Bis zum Jahr 2000 waren es ca. 120. Der Staat blieb indes weitgehend inaktiv. Zwar wurden Ende 1992 einige neofaschistische Parteien verboten, der braune Sumpf aber sonst mittels der akzeptierenden Sozialarbeit nur eingehegt statt trockengelegt. Insbesondere autonome Antifa-Gruppen machten hiergegen mobil, klärten rechte Strukturen auf und stellten sich den Nazis auf der Straße entgegen. Die eigene Vernetzung wurde durch Bündnisse sichergestellt, wobei die im August 92 gegründete antifaschistische Aktion Bundesweite Organisation einen besonderen Stellenwert besaß. Sie räumte zumindest mit einigen Fehlern früherer autonomer Politik auf, ging ziemlich professionell mit den Medien um, vermochte allerdings nicht, Leute von außerhalb der autonomen Szene anzuziehen. Auch ihre Strategie des revolutionären Antifaschismus, die den Kampf gegen Nazis als Vehikel zur Überwindung der bürgerlichen Klassenherrschaft ansah, musste sich als falsch erweisen. Die Erfolge blieben deshalb punktuell. Zwar konnte den Nazis immer wieder Paroli geboten werden, aber der gesellschaftliche Rechtsdrall ließ sich nicht aufhalten. Hierfür verantwortlich waren erstens die Politik des sozialen Kahlschlags und des Abbaus demokratischer Rechte, die eine Entsolidarisierung der Gesellschaft förderten. Zweitens die mit harten Bandagen betriebene Kriminalisierung des antifaschistischen Widerstands. Und drittens das eigene Sektierertum, das dem antideutschen Denken geschuldet war, Bündnisse mit linksliberalen Kräften erschwerte und gewissermaßen jeden zum Feind erklärte, der nicht diesseits der Barrikade stand. Über die richtige Linie ist insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts erbittert gestritten worden. Nach jeder halbwegs bedeutenden Antifa-Mobilisierung füllten sich die Debattenspalten der linken Zeitungen mit Beiträgen. Die einen unterstrichen dort den rechten Konsens in Deutschland, die anderen betonten, linke Politik müsse wenigstens versuchen, auf Unentschlossene einzuwirken, statt sie von vornherein abzuschreiben. Diese letztere Position hat sich allmählich durchgesetzt, ohne allerdings sofort Früchte zu tragen. Aller Propaganda zum Trotz, Antifa hieß eben nicht Angriff, sondern Abwehr. Und selbst diese gelang nur in Maßen. Eine wirkliche Zivilisierung der Gesellschaft hätte einen weit über die Linke hinausgehenden antifaschistischen Konsens vorausgesetzt, den es im wiedervereinigten Deutschland jedoch nicht gab. Was existierte und fortbestand, war der sogenannte antitotalitäre Konsens, der im Kern nichts anderes ist als verbrämter Antikommunismus, die faktische Staatsreligion der Bundesrepublik. Auch die Auseinandersetzungen auf anderen politischen Feldern besaßen den Charakter von Abwehrschlachten, etwa die sozialen Kämpfe, also die Kämpfe um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Schon 1983 hatte Kanzler Kohl mit seiner geistig-moralischen Wende den Umschwung hin zu einer neoliberalen Politik eingeleitet, die durch Privatisierung, Deregulierung, Lohndrückerei und Sozialabbau sowie die Niederringung gewerkschaftlicher Macht gekennzeichnet ist. Allerdings besaß dieser Umschwung in den 80er Jahren noch eine sehr geringe Intensität. Denn in welchem Land auch immer das Kapital den Neoliberalismus durchsetzen wollte, musste es zuvor der Arbeiterbewegung eine empfindliche Niederlage beibringen. In Deutschland erfüllte sich das mit der Annexion der DDR. 1989-90 endete deshalb die hiesige Frühphase des neoliberalen Zeitalters. Über das, was nun folgen würde, herrschte ein recht klares Bewusstsein. Das Bündnis Radikale Linke hatte schon Ende 89 eine Deregulierungsoffensive prognostiziert und Karl-Heinz Roth analysierte die Merkmale der neuen Ära in seinem Buch Die Wiederkehr der Proletarität, 94 erschienen und auch schon ein Jahr vorher auf dem Konkret-Kongress in Hamburg vorgestellt. als die erste Deregulierungswelle ins Rollen kam, nämlich die von der Treuhandanstalt gemanagte Deindustrialisierung im Osten, bei der in kurzer Zeit 2 Millionen Jobs vernichtet wurden, zeigte sich aber, dass niemand bereit stand, gegen sie zu kämpfen. Die Gewerkschaften verharrten in ihrer Rolle als Sozialpartner und propagierten die nationalchauvinistische Standortpolitik. Die Autonomen waren nicht im Industrieproletariat verankert und außerdem mit Antifa beschäftigt. Und den kommunistischen Parteien, DKP, MLPD, die traditionell größeres Gewicht auf Betriebsarbeit gelegt hatten, mangelte es an Einfluss. Widerstand gab es trotzdem von den Betroffenen selbst. Im Frühjahr 1992 entstand die Ostdeutsche Initiative der Betriebs- und Personalräte, unter deren Führung versucht wurde, den sozialen Kahlschlag zu stoppen. Allerdings konnten nur geringfügige Erfolge erzielt werden. Höhepunkt dieser Kämpfe war die monatelange Besetzung des Kaliwerks in Bischofferode, das Ende 1993 dicht gemacht wurde. Den zweiten Höhepunkt des Neoliberalismus stellte das 1996 verkündete Sparpaket dar, das Einschnitte bei der Arbeitslosen- und Sozialhilfe, im Rentenrecht und bei der Gesundheitsversorgung beinhaltete. Auf die Gewerkschaften ließ sich abermals nicht bauen. Erst propagierten sie das Bündnis für Arbeit und setzten sich mit den Herrschenden in den sogenannten Kanzlerrunden zusammen. Als sie dann merkten, dass man sie über den Tisch zog, begannen sie das Fußvolk auf die Straße zu trommeln, aber Widerstand doch nur zu simulieren, rührten nämlich unter der Parole »Kohl muss weg« die Werbetrommel für den kommenden Kanzler Schröder. Linke Gruppen waren zu dieser Zeit schon aktiver, schmiedeten Bündnisse, suchten den Schulterschluss mit linken Gewerkschaftern und mühten sich, die Proteste zu beeinflussen. Ihre mangelnden Erfolge waren Beleg der politischen Schwäche. Aber ihre Standpunkte blieben nicht unbemerkt und zeigten derweil eine gewachsene Reife, die man angesichts der kleinen militanten Aktion zu Beginn der 90er noch vermisst hatte. Ähnliches gilt übrigens für die frühen Kämpfe gegen Gentrifizierung, die damals noch schlicht Umstrukturierung hieß. Begnügte man sich hier anfangs noch mit Brandanschlägen auf Luxuskarossen, diskutierte man ab Mitte der 90er die Zusammenhänge von neoliberaler Politik, Stadtentwicklung und der sogenannten inneren Sicherheit. Durch vielfältige Aktivitäten thematisiert wurde dies bei den jährlichen Innenstadtaktionswochen ab 1997. Das Thema Gentrifizierung ist also früh von linken Gruppen auf die Tagesordnung gesetzt worden, ohne dass diese politisches Kapital daraus hätten schlagen können. Ein kleiner Etappensieg gelang allerdings schon 1992-93 in Berlin, wo die Olympiapläne für das Jahr 2000 durch hartnäckigen Widerstand beerdigt werden konnten. Meine vierte These lautet: Der kometenhafte Aufstieg der Antiglobalisierungsbewegung läutete ein neues Kapitel linker Geschichte ein. Wer allerdings hoffte, dass sich damit auch der Kampf gegen die bürgerliche Klassengesellschaft belebe, gab sich einer Illusion hin, die weitgehend enttäuscht wurde. Als Geburtsstunde dieser Antiglobalisierungsbewegung gelten gemeinhin die Massenproteste gegen die Welthandelsorganisation WTO in Seattle im November 1999. Ihre Besonderheit bestand im Zusammengehen von Spektren, deren Interessen lange Zeit auf keinen gemeinsamen Nenner zu bringen schienen. Gewerkschafter, Friedensaktivisten, Verbraucher, Umwelt- und Tierschützer, Dritte Weltgruppen und radikale Antikapitalisten verbanden sich plötzlich zu einem Netzwerk des Widerstands. Allerdings hatte dieser Battle of Seattle einen Vorlauf in Gestalt von Bewegungen, die schon Jahre zuvor aufgebrochen waren. Zu nennen sind ja erstens der Aufstand der Zapatisten in Mexiko Anfang 1994, zweitens die Reanimation sozialer Bewegungen in Europa, die mit den heftigen Streiks im öffentlichen Dienst in Frankreich Ende 95 begann und in die Euromärsche gegen Erwerbslosigkeit mündete, sowie drittens die Proteste gegen den Freihandel und das Investitionsschutzabkommen Mai. Massenmobilisierung gegen die Treffen supranationaler Organisationen, wie sie jetzt stark in Mode kamen, waren aber keine Neuerfindung. In Deutschland zum Beispiel hatte sich derlei schon in den 90er Jahren ereignet, etwa 1992 anlässlich des Weltwirtschaftsgipfels in München und 1994 beim EU-Gipfel in Essen, wo die Gegendemo verboten und 900 Leute verhaftet wurden. Bis hierhin war der Protest noch eine Domäne der radikalen Linken. 1999, als sich in Köln binnen zwei Wochen erst die EU und dann die G8 zum Gipfel trafen, hatte sich das geändert. Vor allem die Mobilisierung gegen den Weltwirtschaftsgipfel wurde von Kirchen, Parteien, NGOs und ihrer Kampagne Erlassjahr 2000 getragen, die nur einen teilweisen Schuldenerlass für die Dritte Welt forderten. Die Gemäßigten gewannen jetzt die Oberhand. Die Kooperation reformistischer und revolutionärer Kräfte in der Antiglobalisierungsbewegung machte einen programmatischen und auch strategischen Klärungsprozess erforderlich, der aber ausblieb. Man berauschte sich lieber an den kurzzeitigen Erfolgen beim Gipfelhopping. Dass der schmale gemeinsame Nenner, auf dessen Grundlage man operierte, keinen radikalen Bruch mit der bürgerlichen Gesellschaft beinhaltete und hier eher die sprichwörtlichen Ärzte am Krankenbett des Kapitalismus am Werke waren, als dessen Totengräber, zeichnete sich früh ab. In Erklärungen, Debatten und auf Konferenzen standen immer wieder die unheilvollen Machenschaften des Finanzkapitals im Mittelpunkt. Man schimpfte über korrupte Eliten und unfairen Handel, über Steuerparadiese und Geheimdiplomatie und vor allem über angeblich nur falsche ökonomische Rezepte, die durch eine Rückkehr zum Keynesianismus zu überwinden seien. Man orientierte auf größere staatliche Regulierung und die Einbindung der Dritten Welt in den Weltmarkt. Das Privateigentum an den Produktionsmitteln, das System der Lohnsklaverei, also die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft und der Imperialismus waren kaum ein Thema. Ausdruck dessen war zum einen im Juni 98 die Gründung ATTACS mit vollem Namen Assoziation zur Besteuerung der Finanztransaktionen zum Nutzen der Bürger, die der Bewegung schnell ihren Stempel aufdrücken konnte. Zum anderen die Weichspülerei in der politischen Analyse, wie sie auf internationalen Kongressen zu beobachten war, etwa auf den Weltsozialforen. Schnell bemerkbar machte sich auch der Verhandlungswille, mit dem die NGOs auf die Dialogangebote der Herrschenden reagierten. Im Grunde von Anfang an versuchten die bürgerlichen Kräfte, die Regierung ihrer Staaten zu beeinflussen und sich selbst als Schattenpolitiker im Wartestand zu inszenieren. Die radikale Linke schaute dem relativ tatenlos zu. Zwar kritisierte man das eitle Geschwätz vom unideologischen Pluralismus des Netzwerks, distanzierte sich auch von den handzahmen Forderungen nach Steuergerechtigkeit und bemängelte den virulenten Antisemitismus, der in der Klage über die Raffszene der Wall Street zum Ausdruck kam. Aber die Radikalen schufen sich weder in Deutschland noch international ein eigenes Forum, um ihr strategisches Vorgehen kühlen Blutes zu debattieren. Stattdessen hielt man aus Angst, den Anschluss an die Massen zu verlieren, an der Kooperation mit den Gemäßigten fest. Mit den Gipfelprotesten in Stockholm und Genua 2001, die unter Anwendung teils faschistischer Methoden blutig niedergeschlagen wurden, hatte die Antiglobalisierungsbewegung bereits ihren Zenit überschritten. Die Repressionsapparate nutzten die Vorfälle zum weiteren Abbau demokratischer Grundrechte und der Mainstream der No Globals hielt weiterhin stur an seiner Kernforderung vermehrter staatlicher Eingriffe in den Markt fest, die aber nicht als Mittel gegen die Krise taugten, Das war bereits damals absehbar und wurde 2008 beim Platzen der Finanzblase offenkundig. Die bürgerlichen Kräfte hatten derweil auf ganzer Linie gesiegt. Auch in Deutschland, wo die autonome Linke mit Abstand die meisten Leute auf die Beine brachte, strich Attac den Ruhm ein. Der deutsche Ableger, im Jahr 2000 gegründet, erlebte nach Genua dank massiver medialer Unterstützung einen rasanten Aufstieg. Den Rabatz, den andere machten, konnte es geschickt für sich vermarkten. Einen nochmaligen Höhepunkt erlebte die Bewegung in Deutschland bei den Protesten gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm. Dank beharrlicher Bündnisarbeit, an der vor allem die interventionistische Linke sowie umwelt- und entwicklungspolitische Gruppen beteiligt waren, gelangen hier Massenblockaden mit Langzeitwirkung. Die gemeinsamen Aktionen waren Erfolgserlebnisse und schufen gegenseitiges Vertrauen, das noch in den Folgejahren Früchte trug. Nur die Attac-Führung scherte abermals aus der Reihe und sabotierte zwischenzeitlich die Blockadepläne, um hinterher wieder die Rendite für sich einzustreichen. Aber nach Ansicht ihrer führenden Leute war die Kritik an den Verwerfungen des Kapitalismus ohnehin eine Erfindung Attacs. Georg Filbert hatte in seiner 1993 veröffentlichten Eröffnungsbilanz des gesamtdeutschen Kapitalismus bemerkt, dass der Epochenbruch vor 89-90 die Geschäftsgrundlage der nicht-kommunistischen Linken zerstört habe. Als einzige Herausforderung, die dem Kapitalismus verbleibe, bleibe der Kommunismus, wohingegen die liberale Linke, sofern sie doch noch in Erscheinung trete, aber systemimmanente Lösungen anstrebe, Zitat, letztlich nur der gemäßigte Flügel der Rechten sei. In der Geschichte der Antiglobalisierungsbewegung bewahrheitete sich diese Prognose. These 5 lautet: Auch jenseits der Antiglobalisierungsbewegung zeichnete sich zu Beginn des neuen Jahrtausends ein tiefgreifender Wandel linksradikaler Politik ab. Für ihn ausschlaggebend waren einige Entwicklungen von teils nationalem und teils internationalem Rang. Hierzu zählen die Anschläge vom 11. September 2001 und der darauf folgende Krieg gegen den Terror. Ferner die unter dem Label Agenda 2010 firmierende Kahlschlagpolitik der rot-grünen Regierung sowie der Antifa-Sommer 2000. Die als Antiterrorkampf getarnten imperialistischen Kriege im Nahen und Mittleren Osten stellten die radikale Linke vor eine ganz enorme Herausforderung. War man schon zu einflusslos, um sie zu verhindern, galt es wenigstens, öffentlich eine politisch gut begründete Antikriegsposition zu vertreten. Diese Reifeprüfung wurde leider nicht bestanden. Immerhin konsequent gegen den Krieg trat die antiimperialistische Linke auf, zu der vor allem kommunistische und Dritte Welt-Soli-Gruppen zählen. Für dieses Spektrum charakteristisch waren aber mehrere theoretische Defizite und politische Blindheiten. Erstens vertrat man einen grob gestrickten Anti-Amerikanismus, der die USA als die Quelle allen Übels sah und demzufolge der Hauptfeind nun in einem anderen Land stand. Zweitens besaß man eine teils haarsträubende Blindheit gegenüber den Gegnern der USA, Taliban und Baathisten, Nationalisten und Islamisten sämtlicher Couleur gerieten dabei in die Rolle möglicher Bündnispartner im Kampf gegen den US-Imperialismus. Und drittens schließlich hatte man eine sehr einseitige Sichtweise auf den Nahostkonflikt, in deren Folge man den für die islamistischen Bewegungen charakteristischen Antisemitismus ignorierte. Alle diese Defizite schlugen derart durch, dass selbst der eher für seine Besonnenheit bekannte Georg Filbert von Dumpfbacken-Antiimperialisten sprach und bemerkte, man kommt da neuerdings leicht in schlechte Gesellschaft. Keinen Deut besser machten es allerdings derweil die Antideutschen, die mehrheitlich auf eine kriegsbejahende Linie umschwenkten. Sie werteten die Anschläge vom 11. September als Werk einer antisemitischen Internationale, gegen die sich die westliche Zivilgesellschaft nun verteidigen müsse. George W. Bush avancierte zum Man of Peace, die US Army zur militanten Antifa. Wer die Kriege ablehnte, wurde hingegen des Appeasement bezichtigt, die Friedensbewegung als Helfershelferin des Islamfaschismus denunziert. Auf diesem Wege verabschiedeten sich die Bellizisten schnurstracks aus der Linken. Eine Minderheit der antideutschen Linken machte allerdings diesen 180-Grad-Schwenk nicht mit und positionierte sich gegen die Kriege. Überhaupt gab es natürlich im Lager der radikalen Linken jede Menge. Jetzt habe ich die Zeile verloren. Eine ganze Reihe von Vernünftigen, egal ob es sich um aktive Gruppen handelte oder auch um Publizisten. Nur existierten diese Vernünftigen eben nicht als eigenständig wahrnehmbare politische Bewegung. Erfreulicher war, dass sich die Friedensbewegung ab Mitte des Jahrzehnts konsolidierte. Im Zusammenspiel bürgerlich-pazifistischer und antikapitalistischer Gruppen zeigte sich ein Reifeprozess. Der deutsche und EU-Imperialismus gerieten jetzt stärker in den Blick. Zu schaffen machen der Friedensbewegung allerdings bis heute enorme Mobilisierungsprobleme. Trotz der mehrheitlichen Ablehnung der Kriege in der Bevölkerung beteiligen sich nur wenige an den Protesten auf der Straße. Neuerdings tummeln sich dort sogar ziemlich illustre Figuren wie Ken Jebsen und der Neurechte Jürgen Elsässer. Erfolgreicher schlug sich derweil die Antifa. Infolge zweier antisemitischer Anschläge im Jahr 2000 hatte Kanzler Schröder den Aufstand der Anständigen ausgerufen. Für Neonazis hieß es, dürfe es ab sofort null Toleranz geben. Die akzeptierende Sozialarbeit geriet quasi über Nacht in Verruf. Die Linke rieb sich allerdings erstmal die Augen und suchte nach Erklärung für diesen plötzlichen Kurswechsel. Wusste mit dieser neuen Staatsantifa einfach nicht so recht umzugehen. Allerdings verschärfte sich dadurch auch ihre Krise, die schon seit den 90er Jahren schwelte. Auf einem Antifa-Kongress in Göttingen im April 2001 kam es zur Auflösung des bundesweiten Bündnisses Antifaschistische Aktion. Im Februar 2003 zerfiel auch ihre stärkste Gruppe, die Berliner Filiale der antifaschistischen Aktion. Die in Göttingen gegründete Zeitschrift Phase 2, mit deren Hilfe die Reorganisation der Antifa vorangetrieben werden sollte, beklagte bald einen Zerfall der Bewegung in regionale und lokale Strukturen. Dennoch blieb die Antifa aktiv, klärte weiter über rechte Umtriebe auf und mobilisierte gegen Nazi-Demos. Während der Aufstand der Anständigen weitgehend Budenzauber blieb, der sich in den Amts- und Redaktionsstuben abspielte. Allerdings führten die millionenschweren Förderprogramme, die die Regierung aufgelegt hatte, vielerorts zur Gründung zivilgesellschaftlicher Vereine, die der autonomen Antifa jetzt als Bündnispartner zur Verfügung standen. Zwar erwies sich die Kooperation bisweilen als schwer, doch trug sie auch bald Früchte. Speziell in der ostdeutschen Provinz hatte man jetzt Ansprechpartner vor Ort. Ein echter Quantensprung gelang aber erst nach Heiligendamm. Inspiriert durch die dortige gute Zusammenarbeit und die verlässlichen Absprachen verständigten sich gemäßigte und radikale Antifaschisten auf die gemeinsame Verhinderung von Nazi-Aufmärschen. Dies gelang zum Beispiel anlässlich des sogenannten Anti-Islamisierungskongresses der Salonrassisten in Köln 2008 und dann vor allem 2010 in Dresden. Die Antifa eilte jetzt schon fast von Sieg zu Sieg, wurde nun aber bald von den verstärkten Attacken des Staates ausgesetzt, der sich seine faschistische Kampfreserve zur besonderen Verwendung erhalten will. Vor allem unter der Ägide der Familienministerin Christina Schröder wurden die Programme gegen Recht zusammengestrichen und der Kampf gegen den Extremismus intensiviert, weil ja Rot bekanntlich gleich Braun ist. Mit Hilfe der sogenannten Extremismusklausel versuchte man, eine neuerliche Spaltung zwischen bürgerlichen und revolutionären Antifaschisten herbeizuführen. Gelungen ist das zum Glück bis heute nicht. Dennoch machen den Antifaschisten die ständigen Repressalien des Staates zu schaffen. Wie weit der bürgerliche Staat im Kampf gegen demokratische und linke Umtriebe zu gehen bereit ist, lässt inzwischen der NSU-VS-Skandal erahnen. Eine weitere schwere Schlacht, die Linke zu schlagen hatte, war der Kampf gegen den fortgesetzten neoliberalen Umbau. Dieser erfuhr 2003 mit der Agenda 2010 sowie den schon ein Jahr zuvor beschlossenen Hartz-Reformen seinen nächsten Höhepunkt. Erneut standen die Linken ziemlich alleine da, weil die geheiligte Zivilgesellschaft und insbesondere die Gewerkschaften das Reformprojekt mit einer Mischung aus ideologischer Affirmation und servilem Beifall begrüßten. Wohl ein wenig aus Verzweiflung initiierte die Berliner Gruppe Fels im Frühjahr 2003 die Umsonst-Kampagne, in deren Rahmen kollektive Akte der Aneignung, wie die unentgeltliche Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Schwimmbädern praktiziert werden sollten. Deren Wirkung blieb zwar arg begrenzt, setzten aber immerhin schon mal einen Kontrapunkt. Im Sommer 2004 entstand dann mit den Montagsdemos doch noch eine Protestbewegung gegen Hartz IV, die dieses verheerende Gesetz aber nicht mehr zu stoppen vermochte. Wegen der bisweilen wirren Positionen, die auf den Montagsdemos vertreten wurden, blieb ihnen die radikale Linke allerdings weitgehend fern, mit Ausnahme der MLPD. Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes bemühten sich linke Gruppen vor allem um die Mobilisierung der Betroffenen, was sich jedoch als kompliziert erwies. Während so mancher Antikapitalist in dem abgehängten Prekariat, das nun in aller Munde war, schon hoffnungsfroh ein neues revolutionäres Subjekt erblickte, zeigte sich schnell, dass der Ausschluss aus der Gesellschaft in der Regel zu Desintegration und zu politischer Resignation führt. Nur manchmal ließ sich das durchbrechen, zum Beispiel auf den Euro-Mayday-Paraden am 1. Mai oder bei den sogenannten Zahltagen, die es zum ersten Mal 2007 in Köln gab. Noch in einer weiteren Hinsicht befanden sich die Linksradikalen in einer komplizierten Lage. Bedurfte es schon vieler Debatten, um das Sektierertum eingeschnappter Bewahrer der reinen Lehre zurückzuweisen und für eine Kooperation mit den aktiven Teilen der Arbeiterbewegung zu werben, hatte man immer wieder mit den Gewerkschaftsapparaten zu kämpfen, die jeden wirksamen Widerstand gegen den sozialen Raubbau sabotierten. Das zeigte sich sowohl in den zunehmenden Arbeitskämpfen, zum Beispiel beim wilden Opel-Streik 2004, als auch bei öffentlichen Kundgebungen. Mobilisierten die sozialen Bewegungen, beteiligten sich zwar einzelne linke Gewerkschaftsgliederungen, aber nie die Vorstände oder der Dachverband DGB. Wurde der DGB wiederum selbst aktiv, erhob er doch nur handzahme Forderungen und ließ allenfalls Attackleute als Redner der sozialen Bewegung zu. Das volle Jahrzehnt hindurch, also auch in der Zeit nach Ausbruch der Wirtschaftskrise, blieb die Geschichte der Gewerkschaften eine Geschichte des Co-Managements, der Standortsicherungsverträge, des Neokorporatismus und des Ausschlusses linker Gewerkschafter, kurzum eine Geschichte der Kungelei mit dem Kapital. Die linken Aktivisten haben sich angesichts dieser widrigen Bedingungen achtbar geschlagen, haben sozialen Widerstand organisiert und Arbeitskämpfe unterstützt bzw. auch selbst an ihnen teilgenommen. Ein intensivierter Klärungsprozess zum Umgang mit den Gewerkschaften und die Rolle der linken Gewerkschaftsopposition, die vor allem die direkt Beteiligten führen müssen, erscheint mir allerdings dringend notwendig. Ob es nun den Kampf gegen Enteignung oder gegen den sozialen Raubbau, die Friedensbewegung oder die Antifa betrifft, deutlich war, dass auch das neue Jahrtausend von puren Abwehrkämpfen geprägt war. All die Gegenkongresse und Gegendemos legen davon schon sprachlich ein beredtes Zeugnis ab. Dass man den Hebel nicht so einfach umlegen und auf Offensive stellen kann, versteht sich von selbst. Den Kopf in den Sand zu stecken, ist aber trotzdem nicht ratsam. Zwar liegen die Mobilisierungsprobleme offen zutage, allerdings scheinen sich auch die Massen nicht so einfach zum Widerstand bewegen zu lassen. Aber man sollte auch nicht übersehen, dass die politische Hegemonie des Neoliberalismus inzwischen gebrochen ist und der Kapitalismus zunehmend stärker in Frage gestellt wird. Linke finden heutzutage weit mehr Gehör als noch vor 20 Jahren und darauf lässt sich aufbauen. Man könnte auch in Anlehnung an Marx einfach sagen, die Linke stellt sich eben immer nur Aufgaben, die sie lösen kann. Meine letzte These 6 lautet, um politisch doch wieder in die Offensive zu kommen, bedarf es auch eines klaren Bewusstseins über die Gegenwart und die gesellschaftlichen Zielvorstellungen. Allerdings gelang es nur eingeschränkt, die sozialistische Theorie entsprechend weiterzuentwickeln. Ohne revolutionäre Theorie keine revolutionäre Praxis, haben wir von Lenin gelernt. Aber um die Theoriebildung steht es in Deutschland schlecht. Durch die altersbedingte Fluktuation sowie die Säuberungen in Ostdeutschland zu Beginn der 90er Jahre gibt es kaum noch Marxisten an deutschen Universitäten. Marxistische Forschung hat also einen schweren Stand. Die meisten derjenigen, die sie noch betreiben, haben dafür nur geringe finanzielle Mittel zur Verfügung, arbeiten also unter sehr prekären Bedingungen. Andere, nämlich solche Bekloppten wie ich, erledigen das als unbezahlten Zweitjob. Das sind keine guten Voraussetzungen. Und natürlich ist auch die Schwäche der Linken ein Handicap für die Wissenschaftler. Linke Theorie braucht die Praxis als Resonanzboden, denn andernfalls wird sie zu einer Forschung im Elfenbeinturm, abgekoppelt von den realen Kämpfen. Auch daran kann niemandem gelegen sein, der die Perspektive auf Befreiung nicht aufgegeben hat. Und dennoch sind auch in den letzten Jahrzehnten beachtliche theoretische Arbeiten entstanden, obwohl es unerforschtes Terrain weiterhin zur Genüge gibt. Als Beispiel sei hier die theoretische Verarbeitung des gescheiterten Realsozialismus genannt. Es galt und gilt weiterhin, die Erfahrung der 70-jährigen Sozialismusgeschichte zu verarbeiten, einstige theoretische und strategische Fehler aufzuspüren, sowie herauszufinden, was auch für einen zukünftigen Sozialismus davon brauchbar sein könnte. Nur gab es nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Länder kaum jemanden, der sich dieser herkulischen Aufgabe stellen mochte. Den geringsten Erkenntniswert besaß dabei der sozusagen staatsoffizielle, massenmedial gestützte und von einer breiten Öffentlichkeit rezipierte Diskurs über die DDR, der allerdings auch nicht zum Zwecke ihrer Aufarbeitung dienen sollte, sondern ihrer Dämonisierung. Noch immer werden jedes Jahr Millionen Euro investiert, um die DDR als eine bloße Melange aus Konsumgüterknappheit, Obrigkeit staatlicher Disziplinierung und allgegenwärtiger Stasi darzustellen. Worauf diese Propaganda hinaus will, ist klar. Die Bevölkerung langfristig vor sozialistischen Experimenten jeder Art zu warnen und den Kapitalismus als alternativlos erscheinen zu lassen. Ferner gab und gibt es natürlich auch seriöse geschichtswissenschaftliche Forschung. Allerdings wird die Niederlage des Sozialismus dort in der Regel prinzipiell begrüßt und den Schwachstellen seiner theoretischen Grundlagen folglich nicht nachgespürt. So hält sich auch deren Nutzen für die radikale Linke in Grenzen. Und die Linken selbst, die taten sich anfangs ebenfalls schwer, was zweierlei Gründe hatte. Zum einen schienen auch nach dem Epochenbruch die sehr unterschiedlichen linken Milieus weitgehend unwillens, das ihnen vertraute Soziotop zu verlassen. Alt-68er, Autonome, Stadtguerilleros, Ökosozialisten, Trotzkisten und so weiter beschäftigten sich vorzugsweise mit der Geschichte ihrer jeweils eigenen Bewegung und überließen das Thema Ostblock lieber den vormals Moskau-Hörigen, als ginge sie der Realsozialismus nichts an. Somit fiel die Sache ins Ressort der Linkssozialisten und Kommunisten. Diese aber mussten sich zum anderen erstmal bemühen, jene Distanz zum Forschungsgegenstand zu finden, die die Wissenschaft erfordert, die Zeit aber kaum hergab. Man hatte sich ja gerade noch daran beteiligt, den welthistorischen Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus zu bewerkstelligen, und nun sollte man plötzlich einen Schadensbericht erstellen. Viele, deren Biografie sich unmittelbar mit dem kollabierten System verband, waren damit zunächst menschlich überfordert. Und dennoch haben Antikapitalisten aus der PDS oder der späteren Linkspartei und ihrem Umfeld, also überwiegend frühere DDR-Funktionäre und Wissenschaftler, aber auch Mitglieder der DKP, im Laufe der Jahre gehaltvolle Arbeiten dazu vorgelegt. Sie sind allerdings immer noch Stückwerk und eigentlich nicht mehr als ein fundierter Problemaufriss. Lehren aus dem Scheitern des Sozialismus zu ziehen und sie konzeptionell für die Zukunft nutzbar zu machen, das bleibt als Aufgabe bestehen. Erfreulich sind immerhin das gewachsene Interesse an der Thematik, auch bei linksradikalen jüngeren Semesters, sowie die vermehrte Sachlichkeit und Nüchternheit, mit der sich die Interessierten heute dem Thema zuwenden. Das lässt hoffen, dass wir in 10 bis 20 Jahren ein bisschen klärer sind. Ich danke.